Ja. Ik heb twee aanvangspunten. Einer war komischerweise in Berlin, das ist lange her, das ist glaube ich 15 Jahre her, vielleicht etwas weniger, dass einer der Vorstände damals zu mir sagte, hör mal du, ich war in Japan und ich habe die Dresdner Staatskapelle gehört, war nicht so ein großartiger Dirigent, aber das Orchester ist phänomenal. Da sollst du dirigieren. Dann ist eine Einladung, ich glaube, das war das erste für EMI, um ein Rosenkavalier aufzunehmen. Vielleicht hatte ich dann schon ein Konzert mit der Kapelle musiziert, das weiß ich nicht mehr. Aber Rosenkavalier und Fidelio, das waren die zwei Aufnahmen. Und nachher ist es eigentlich mit Abständen zu regelmäßiger Arbeit gekommen und immer erfreulich. So war das damals, es war noch in der Zeit von DDR, nicht wahr? Dass da war diese VEB und EMI und das Orchester hat natürlich sehr gerne Aufnahmen gemacht, weil das natürlich eine extra Beschäftigung war. Und damals war noch die Aufnahmemarkt war noch sehr rege. Aber die größte Satisfaktion habe ich doch mit regelmäßiger Zurückkehr und regelmäßig musizieren mit dem Orchester. Und dann ist diese Einladung für Nachfolge Maestro Sinopolis eigentlich ganz unerwartet gekommen, natürlich, weil er ganz unerwartet leider gestorben ist. Aber dann hat sich etwas entwickelt, was ich eigentlich überhaupt nicht für möglich gehalten habe, weil ich eigentlich ziemlich viel Zeit gebucht bin, um das so nüchtern zu sagen. Aber mit ein bisschen hin und her ist es soweit gekommen.
Was schätzen Sie denn an den Dresdner Kapellisten, an den Dresdner Musikern am meisten?
Ja, es ist ein Orchester mit so einem eigenen Charakter und ein Charakter, was mir sehr anspricht. Großen Respekt vor Musik, großen Respekt für die eigene Arbeit. Manche sehr gute Orchester sind heute fast alle dasselbe. Wunderbar, aber man hört keinen Unterschied mehr. Und das ist mit der Staatskapelle noch immer, die haben so einen eigenen Klang, ein spezieller homogener Streicherklang und auch im Bläser, wenn man das will, ganz eingebettet und wenn man das etwas solistischer haben will, dann kommen die natürlich mit. Aber ich finde es ein faszinierendes Orchester. Es hat natürlich irgendwo dasselbe wie die Wiener, die spielen Oper und die spielen Konzert. Und das macht ein Orchester sehr flexibel. Ein Opernorchester muss gut zuhören. Ein Opernorchester, das ist niemals, weiß man, wie der Ablauf sein wird in der Oper. Es gibt immer Momente, man muss improvisieren. Und irgendwo ist es auch beim Staatskapelle. Aber die haben natürlich doch ein sehr eigener Stolz und das finde ich schön. Und hoffentlich kann ich diesen Stolz auch behalten und im guten Sinne vielleicht noch weiterbringen.
Sie haben namhafte Orchester dirigiert, also das Amsterdamer Concertgebouw Orchester, das London Philharmonic Orchestra, das Orchestra of the Royal Opera House. Von diesem haben Sie sich ja erst in diesem Sommer mit einer großen Gala und einem auf die Bühne geschobenen Motorrad verabschiedet.
Ja, das war Wahnsinn. Das habe ich wieder zurückgegeben. Das war Wahnsinn. Naja.
Gut, ist das nicht eine ungeheure Last, wieder am Anfang einer neuen Ära mit einem Traditionsorchester zu stehen?
Ja, das ist etwas, was ich natürlich nicht in mein Drehbuch hatte, aber es ist meinem Weg gekommen und ich kann auch nicht so viel tun wie Maestro Sinopoli. Aber trotzdem bin ich da und ich habe schon etwas extra Konzerte gegeben wegen dieser furchtbaren Überströmung, nicht wahr? Und ja, so ist es. Nun bin ich hier.
Sie nehmen die Herausforderung an.
Ja.
Was sind Ihre künstlerischen Träume, Ihre Pläne mit der Staatskapelle für die Zukunft? Noch mehr Mahler, noch mehr Bruckner? Oder war die Aufnahme des kompletten Beethoven-Zyklus mit Andras Schiff ein Zeichen Richtung Klassik, Richtung Beethoven?
Ich muss realistisch sein. Ich bin nicht mehr der ganz junge Dirigent. Was ich möchte, ist das Orchester pflege, den Klang pflege, den Gefühl für Tradition pflegen, was heutzutage weniger wird. Das hat man noch hier mit Staatskapelle, das soll ich behalten. Im ersten Instanz soll ich die Ecksteine vom enormen klassischen Repertoire betreuen. Noch mehr Maler, nein, wenn ein Maler-Symphonie auf meinem Weg kommt, dann tue ich das natürlich. Aber das war damals in Amsterdam, dieser ganze Zyklus und alles. Und ich will nun vielleicht das konzentrieren auf andere Sachen. Es gibt eine Art Planung und in das Repertoire kommt doch sehr viel verschiedene Stile. Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, Bartok, Stravinsky, Schostakowitsch. So, es gibt ein reichhaltiges Bouquet.
Kann man sagen, Sie werden zum Wahrer der klassischen Meistergarten?
Ich würde das niemals von mir selber sagen. Das ist auch nicht an mir, um das zu sagen. Das überlasse ich an anderen, was für Etikett man um meinen Hals hängen würde. Aber die Arbeit mit dem Orchester macht mir große Freude.
Haben Sie ein Credo, ein persönliches Credo im Umgang mit der Musik?
Nein, das kann ich nicht so sagen. Ich liebe Musik heiß. Man soll sich einleben im Stil des Stückes, in der Welt. Das ist nicht nur Stil, das klingt ein bisschen trocken. Es gibt auch viel Improvisation, es gibt auch viel Plötzliches im Musizieren. Man soll spontan bleiben, aber man soll natürlich seine Stücke durcharbeiten, mehr und mehr. Und das ist eine wunderbare Sache in ein Dirigentenleben, dass man niemals satt wird von was man so tut. Es ist immer wieder, ich wollte nicht sagen neu, aber doch, man muss sich doch wieder auseinandersetzen mit dem Stück und auch mit dem Orchester, immer wieder mit Proben, nicht wahr? Man kann das nicht so routiniert machen, das geht nicht.
Sie haben einmal gesagt, ein Orchester gehört in seinen Saal, weil es da am besten klingt. Gilt das auch für die Sächsische Staatskapelle? Ich denke an die Semperoper.
Die Semperoper ist sehr schön. Wir haben natürlich die Pech auf den Moment, dass wir nicht da sein können, im Kulturpalast. Aber es ist wahr, dass die großen Orchester manchmal auch einen großen Saal haben, einen guten Saal. Ich habe immer sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, wie Sie sagen, mit Konzertgebau. Ich bin 28 Jahre in Amsterdamer Konzertgebau. Es hat irgendwo meinen Klangsinn natürlich entwickelt. Boston, wo ich ständig Gast bin, hat auch Symphony Hall, wunderbar. Wien, wo ich regelmäßig bin mit Musikverein, ist auch wunderschön. Die Berliner Philharmonie, ein moderner Saal, aber trotzdem sehr schön. Und wenn ich so zurückschaue, ja, habe ich sehr viel Glück gehabt. London war immer problematisch. Die Säle in London sind nicht gut und das ist auch, das ganze Musikleben ist sehr, sehr sorgenvoll, aber es ist immer so, dass die englischen Musiker dann wieder auftauchen und die haben ein unglaubliches, die sind sehr resilient. Die überleben immer wieder, die tauchen wieder immer auf und fassen sich zusammen und können sehr gut musizieren. Aber die Säle sind nicht gut in London, wie in Paris. Paris ist auch. Aber deswegen, die wirklich großen Orchester haben schöne Häuser.
Werden Sie denn auch Opernaufführungen leiten?
Einige, ja. Geplant sind ein Walküre und ein Capriccio und vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, ein Figaro.
Capriccio von Strauss.
Ja.
Sie gehören zu den wenigen Dirigenten, die es nicht darauf angelegt haben, in der Weltgeschichte herumzureisen, um sich sozusagen mit dem Ruhm anderswo zu dekorieren, sondern haben sich schon relativ früh immer wieder dafür entschieden, hauptsächlich mit ihren Stammorchestern zu arbeiten.
Ja, ich habe viele, wenn ich so zurückschaue, ziemlich viele Positionen gehabt. Natürlich in erster Instanz Amsterdam, wie ich sagte, das war 28 Jahre oder 25, dann London Philharmonic, das war Principal Conductor, 12 Jahre. Kleinborn Festival Opera war auch lang, 12 Sommer, das war natürlich nur in Sommer. Das war so ein Ferienbeschäftigung. Covent Garden war 15 Jahre, das ist keine Kleinigkeit. Warum? Ja, ich finde, wenn man irgendwo Wurzel fasst, das ist wichtig. Man kann sich entwickeln, man gewöhnt sich an den anderen, man kann etwas Wirkliches tun, glaube ich. Und das hat sich auch bewährt. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, zum Beispiel Amsterdam, wo ich nächste Woche wieder bin, dann freuen die Leute sich. Das ist wieder so ein altes Gesicht, das natürlich immer älter wird. Aber dann fühlt man sich wieder ein bisschen zu Hause. Und ich auch.
Und doch haben Sie ja 1967 diese Ausnahme gemacht, dass Sie den Spagat zwischen London und Amsterdam regelmäßig gemacht haben, dass Ihnen ja auch den Namen Flying Dutchman und das Motorrad auf die Bühne gebracht haben.
Nein, ja, das war furchtbar, das Motorrad, da wollte ich nicht drüber sprechen.
Was haben Sie denn in Amsterdam und in London anders gemacht?
Ja, das war natürlich doch eine andere Zeit, das war noch nicht in meiner Anfangszeit in Amsterdam, aber trotzdem, eine ganz andere Sache. Amsterdam war 14 Wochen, 16 Wochen, nicht wahr? London war Principal Conductor, das ist in London eine andere Sache. Es war vielleicht 7 Wochen, 8 Wochen, nicht wahr? 12 Konzerte im Festival Hall, 10 Programme ungefähr. Ich habe mich damals in London mehr um die englische Musik bemüht. Und das war eigentlich eine sehr gute Zeit mit die London Philharmonic. Das war ein junges Orchester mit einem jungen Dirigent. Amsterdam war ein älteres Orchester mit einem jungen Dirigent. Das war der Unterschied. Und das war eigentlich interessant für mich. Und das hat mir auch kein Schade getan.
Das heißt, Sie haben sich in London, wenn ich das verstanden habe, mit zeitgenössischen Komponisten oder auch mit der Tradition, mit dem traditionellen Repertoire?
Oh ja, London Philharmonic war damals sehr ins mitteleuropäische Repertoire versiert. Und das englische Repertoire, ja. Damals war es noch ein Tat, dass man Mahler und Bruckner. Das war damals noch gar nicht so gewollt. Und ich erinnere mich, dass wir damals am Anfang noch halb leere Säle hatten, aber dann mehr und mehr und mehr in Interesse.
Das heißt, Sie haben das Repertoire,
das
Festland-Repertoire auf die Insel gebracht?
Die haben das nachgeholt, ja.
Und das unter Ihnen?
Nicht nur unter mich, aber ja, das war damals doch. Ja.
Sie haben auch mit den Londonern den Gesamtzyklus der sinfonischen Dichtung mit Liszt eingespielt.
Ja.
Was war das für ein Abenteuer?
Ach ja, so lange her. Ich weiß eigentlich nicht ganz genau mehr. Wir haben es getan. Ich habe auch alle Sinfonien von Vaughan Williams aufgenommen. Das war später. Vaughan Williams, das ist Musik, das ist wie mit manchen Weinen. Die kann man nicht so gut exportieren. Das geht ganz gut im Land von Herkunft. Aber wenn man das so aufs Festland bringt, dann fehlen die Würze. Umgekehrt war Bruckner natürlich nochmal sehr problematisch in England. Bruckner noch immer, auch wenn man die gute Seele nicht hat. Bruckner braucht einen riesen Raum mit Nachhall und so weiter. Und das kommt nicht so viel vor in England. Und Mahler war am Anfang schwer, das ist nun riesenpopulär, überall, nicht wahr? Überall wird Mahler gespielt. Das ist kein Tat mehr.
Aber damals waren die Londoner nicht so, kamen nicht so gut mit dieser Literatur.
Die haben es nicht gekannt und das musste noch kommen. Und die ganze englische Kultur war natürlich doch isoliert. Es war doch eine Insel und das hat sich langsam an, hat sich das entwickelt. Und nun sind die sehr international geworden.
Was steht für Sie bei der Interpretation der heutigen Brahms-Sinfonie im Vordergrund?
Da kann ich keine Antwort auf geben. Es wird so viel Falsches philosophiert. Man muss Brahms nicht interpretieren. Und das ist mit viel Musik, man soll nicht sagen, nun interpretiere ich Brahms. Das sind Riesengebäude, die soll man nicht zu viel aufschmücken. Es ist sehr homogene Musik, wunderbar konzipiert im Architektur. Man muss wissen, wo das wirkliche Fortissimo ist im Finale, in der ersten Symphonie. Das soll man nicht vorwegnehmen. Man soll gute Unterschiede zum Herzen nehmen. Brahms schreibt so präzise, più forte, poco forte, fortissimo. Und ich will nicht zu technisch werden, aber man soll nicht so viel hineininterpretieren. Diese Musik ist so voll und reich, das muss man, irgendwo muss man ein gewisses Talent haben, das sich entwickeln zu lassen. Brahms ist einer der Komponisten, der gewinnt, wenn man etwas älter ist. Ich weiß nicht warum, aber das ist doch so. Ja. Man hat mehr Ruhe und mehr Vertrauen, und das ist sehr wichtig. Und das kann sich dann mehr entfalten. Und das ist wichtig, dass der Klang sich entfaltet bei Brahms. Ja.
Eine allerletzte Frage. Mit 30 Jahren wurden Sie ja zweiter Dirigent des Concertgebouw-Orchesters, also neben Eugen Jochum, da waren Sie ja noch relativ jung. Gab es an der Spitze eines großen Traditionsorchesters, gab es denn da auch Widerstand?
Oh, sicher, da bin ich sicher davon. Die haben natürlich ihre Köpfe geschüttelt. Es war eine schwere Zeit. Ich war viel zu jung und kann nur sagen, ich bin dort mehr als 25 Jahre geblieben. So, irgendwo muss es sich doch gut entwickelt haben.
Was glauben Sie denn, womit Sie die Holländer überzeugt haben? Sie als Person, als Dirigent?
Ich denke, dass die Konstellation damals gut war. Ich denke, dass das heutzutage nicht mehr gehen könnte. Aber damals waren nicht viele holländische Talente. Der ständige Dirigent, der ein sehr geliebter Dirigent war, Eduard van Beinen, war gestorben. Das Orchester war verwaist und da war ein ganz junger Dirigent, viel zu jung, aber talentiert. Und da war der alte Meister Eugen Jochum. Und man hat gedacht, ja, vielleicht ist das den Weg. Und der gute Jochum, den ich sehr bewundert habe, hat nach 3 Jahren gesagt, in 64, nun soll der Bursche es allein machen. Und das ist, so ist es auch gegangen. Und er hat natürlich immer als Gast dirigiert dort. Und wir haben auch viele Reisen zusammen gemacht. Nochmals, damals war die Konstellation für ein junges Talent besser als heutzutage. Und er hat natürlich überhaupt keine Erfahrung.
Haben heutzutage die jungen Talente es schwieriger?
Ja, heutzutage können diese Orchester sich das nicht mehr, das geht nicht mehr, weil es gibt so viele Interessen mit Reisen und alles. Damals war das Reisen noch weniger, war es noch ein berühmtes, aber lokales Orchester, nicht wahr? In einem berühmten Saal. Und ich denke, es waren doch andere Zeiten.
Wie kamen Sie von der Geige zum Dirigieren?
Oh, ich war ein ganz mittelmäßiger Geiger. Ich habe mein Musikstudium gemacht, aber ja, das ist so gegangen, hat sich entwickelt. Ich bin zu einem Dirigentenkurs gegangen und da hat mein Lehrer würde, Ferdinand Leitner, der damals GMD in Stuttgart war, der hat mich angenommen, der hat gesagt, naja, der Bursche ist ein bisschen verrückt, aber ich möchte das gerne ausprobieren und der hat mich sehr geholfen. In Holland und dann, ich habe diese 2 Kurse in Holland gemacht und dann hat er am Ende der 2. Kurs gesagt, ich werde etwas tun, entweder Sie gehen zu mir nach Stuttgart und studieren dort regelmäßig hin und her oder Sie bekommen eine Position beim Holländischen Rundfunk, weil dieser Dirigentenkurs war beim Holländischen Rundfunk und das Letzte ist dann geschehen. Ich bekam eine Position, eine ganz bescheidene Anfängerposition. Was sich dann bald entwickelt hat, weil der ständige Dirigent Paul van Kempen ist gestorben. Dann hat Giulini in Amsterdam abgesagt, habe ich eingesprungen für Giulini und so geht es dann.
So geht es in der Geschichte. Ja. Aber haben Sie deswegen vielleicht doch, weil Sie früher Geige gespielt haben, so eine Affinität zu Violinkonzerten? Die ersten Aufnahmen, die Sie gemacht haben, waren ja Violinkonzerte.
Na, das weiß ich nicht, aber auch, ja.
Schawinski.
Ja, mit Oistrakh, ja, sicher. Ja. Mit Oistrakh und Zering und Hermann Krebers, den Konzertmeister, der ein wunderschönes Beethoven-Konzert aufgenommen hat. Und Frank-Peter Zimmermann ist Schüler von Hermann Krebers. Und ich bewundere Frank-Peter enorm. Ich denke, da ist, man muss immer aufpassen, wir sind nicht im Bereich der Olympischen Spiele. Man soll nicht sagen, er ist der Erste oder Zweite. Aber Frank-Peter ist ein wunderbarer Geiger, ein wunderbarer Musiker. Und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Schließt sich da nicht auch ein Kreis zwischen Hermann Krebers?
Ja, irgendwo, ja. Weil Hermann Krebers war Konzertmeister, Solist, war dann Brahms aufgenommen, Beethoven. Und vieles in Beethoven, wie Frank-Peter das macht, erinnert mich doch wieder an Hermann Krebers auch. Ohne Epigone zu sein, aber sehr, sehr persönlich.